Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Sidney Crosby, wieder on fire. Alex Ovechkin, immer on fire. Connor McDavid nach Verletzung on fire. Und wir natürlich sowieso on fire. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Hetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Let's drop the puck.
Die NHL.
Und hier ist das bewährte Lineup mit mir in der Starting Three. Franz Büchner von Sport1 auf Twitter, @FranzBüchner mit UE. Hallo Franz.
Guten Tag.
Und Ansgar Löcke auf Twitter, @Ansgarius_90. Servus.
Ja, moin.
Wir haben gesagt, wir sprechen noch ganz kurz über das All-Star-Game, weil die Geschichte John Scott ja dann doch wieder ganz nett war und so interessant war. Ich habe diesen Artikel gelesen in der Players Tribune, A Guy Like Me, also so ein bisschen geschildert hat, was da um das All-Star-Game alles rum passiert ist, dass er dann getradet worden ist, nicht zu den Canadiens, sondern erst einmal gleich nach Newfoundland geschickt worden ist und alles außenrum. Und dann war das doch, Ansgar, unter dem Strich mit ihm als MVP und der kleinen Rauferei mit Patrick Kane, die natürlich simuliert war, doch eine ganz schöne Geschichte, oder?
Ja, am Ende ist dann doch alles irgendwie zusammengekommen. Also natürlich mit dem Trade hat das natürlich alles nochmal komplett verkompliziert und dass er dann auch nicht sein Trikot anziehen durfte, sondern halt ein neutrales Trikot bei den Skills Competition hatte, hat nochmal ein bisschen für Wellen geschlagen, aber im Endeffekt haben, glaube ich, seinetwegen mehr Leute zuguckt als sonst und im Endeffekt hat die NHL das dann noch so ein bisschen die Kohle aus dem Feuer geholt, hat ihn MVP ernannt, er durfte ein bisschen mitspielen, wie gesagt, die Rauferei, das passt, ein paar Tore geschossen und am Ende waren dann, glaube ich, insgesamt alle zufrieden, also schönes Ende. Jetzt sind seine Zwillinge auch noch zur Welt gekommen, was ja auch noch mittendrin stattfand. Seine Frau musste hochschwanger mit umziehen und jetzt sind alle glücklich und gesund und das war ein schönes Ende.
Franz, ich muss gestehen, ich habe auch nur ein paar Highlights gesehen, aber dieses 3 gegen 3 hat mir ganz nett ausgesehen. Also wegen mir können sie das jetzt so lassen. Da wird ein bisschen gezockt und man sieht, was sie können und irgendwie John Scott macht auch seine Tore. Und ja, alle haben sich lieb, mal ein bisschen Quatsch, PK Subban mit der Jaromir Jagr-Gedächtnismatte und ja, dann können wir, glaube ich, einen Haken dahinter machen und sagen, war ganz nett. Oder siehst du es anders?
Können wir machen, weil ich muss ja zugeben, dass ich gar nichts gesehen habe von diesem Osterwochenende. Vielleicht hole ich das noch nach in einer schweren Stunde, aber ja, machen wir einfach einen Haken hinter und schauen, worum es wirklich geht, das Wichtige.
Und das sind die beiden Conferences, die Standings und was sich alles getan hat. Wir galoppieren wieder durch. Jeder hat sich ein paar andere Teams ein bisschen angeschaut, ein bisschen was rausgeschrieben und gemerkt. Den Verneuf-Trade haben wir auch mit dabei, aber den nehmen wir dann später bei den Leafs in der Eastern Conference. Und da fangen wir nämlich auch gleich an. Nee, heute fangen wir mal im Westen an.
Die Western Conference.
In der Central Division, die Standings, Blackhawks vor den Stars, dann die Blues, die Avalanche, die Predators, die Wild und die Jets. So muss man sagen, die Blackhawks einen Punkt, Stand Freitagnachmittag vor den Dallas Stars, also da ist es richtig eng um die Spitze. Und dann die Blues mit einem kleinen Abstand, die Avalanche schon mit einem größeren Abstand und ja, Nashville, Wild und Jets. Vor allem Jets werden da keine großen Chancen mehr haben. Ansgar, Minnesota Wilds, die waren in der Vorsaison besser drauf. Haben jetzt 56 Punkte. Das sind aktuell auf Rang 3 schon 13 Punkte Rückstand. Kannst du dir erklären, woran es liegt, dass es nicht so gut läuft? Das ist jetzt im Vergleich zur Vorsaison ja schon der größte Absturz in der Division.
Ja, das stimmt. Insgesamt ist es zwar nach Platz 3 hin ein großer Abstand schon zu St. Louis, aber Nashville hat momentan den letzten Wildcard-Spot im Westen und das sind nur 2 Punkte, von daher ist da theoretisch auch noch alles drin. Minnesota hatte ja auch komplett schlecht angefangen letzte Saison, hat sich dann Devin Dubnyk geholt und der hat nach seinem Trade in der Restsaison eine 93,6 Safe Percentage rausgehauen und sie im Grunde fast alleine in die Playoffs katapultiert. Und seine Leistung ist jetzt in der letzten oder in dieser Saison besser gesagt noch sehr schwankend. Also natürlich hat er sofort nach dieser Monster-Halbserie, sag ich mal, sofort verlängert bis 2021. Was man hat, hat man. Hat sich Minnesota auch gedacht. Und jetzt nach 42 Spielen, die er zwischen den Pfosten stand, hat er zwar schon 4 Shutouts, aber insgesamt nur eine 91,8 Safe Percentage. Das heißt, da wird dann auch jede Menge bei gewesen sein, wo es ziemlich löchrig war bei ihm in der Abwehr. Und von daher ist er nicht mehr so der Rückhalt, der er vielleicht sein muss für die Mannschaft. Das ist ein ganz komischer Roster, den Minnesota hat. Sie haben mehrere Spieler Anfang 30, so Zach Parise, Koivu, Vanek natürlich, Thomas Vanek und Pommenville auch. Und dann hat man einfach so zwischen so 31 und 23, 24, glaube ich, nur einen Spieler in der vierten Reihe. Und danach kommen so die ganzen jungen Leute, 23, 24, ein Granlund, ein Zucker, ein Hauler, ein Niederreiter oder ein Keul. Aber ansonsten ist da halt wenig so in der Mitte, sag ich mal. Und auch in der Abwehr viele junge Spieler, ein Ryan Suter, der natürlich super viele Punkte aufs Board bringt, jetzt schon 34 Punkte gesammelt, aber das ist so der einzige, auch über 30 in der Abwehr. Ansonsten viele junge Spieler, und da scheint so die Balance nicht so zu stimmen. Dazu fehlen ihnen auch noch verschiedene Abwehrspieler, wie das halt passiert. Man kriegt einen Puck gegens Bein, und entweder hat man dann Glück und er ist nur stark geschwollen, wie bei Spurgeon, bei Brodin. Der hat sich dabei dann den Fuß gebrochen. Das ist dann halt ein bisschen unpraktisch. Und deswegen ist es halt eine Defense momentan ein bisschen dünn bei Minnesota. Und insgesamt haben sie auch schon viele Picks weggetradet, vor allem jetzt für den Sommer. Eigentlich müssten sie jetzt dann auch die Playoffs angreifen, weil viel Auswahl haben sie im Sommer nicht. Also eigentlich müssten sie nochmal oben angreifen, aber dafür fehlt es dann auch, und die Bilanz der letzten 10 Spiele 1-7-2, das heißt 7 der letzten 10 Spiele verloren, dazu 26. im Penalty Kill, da ist noch viel Arbeit.
Und vor allem, weil die Wild für mich, oder eigentlich nicht nur für mich, sondern auch was die Statistiken der vergangenen Jahre anbelangt, eigentlich immer so ein Team sind, das ja über die Defensive dann kommt. Dubnyk hast du angesprochen. Dann ist es ja auch so in der Offensive, man probiert, so hat es immer wieder probiert, mit Zach Parise zum Beispiel oder auch Vanek dann, sich da ja Superstars zu holen, aber so richtige Superstars sind es dann halt auch nicht. Mikko Koivu, ja, das ist für mich so einer, der ist halt einfach grundsolide, aber auch nicht mehr. Und dann Franz, weiß nicht, ob du es anders siehst, fehlt da halt einfach vorne schon so der Kracher, und wenn es dann eben mit dem Defensiv-Eishockey nicht klappt, dann haben die Wild ein Problem.
Ja, der absolute Kracher fehlt, das stimmt. Obwohl ich eigentlich so von den Namen her, das ist vielleicht meine subjektive Einstellung, ich mag dieses Team eigentlich schon, allein von den Spielern, die da so spielen. Aber es gibt tatsächlich vielleicht mit Ausnahme von Zach Parise keinen, der so richtiges Superstar-Potenzial hat, beziehungsweise einige, das hat der Ansgar schon gesagt, sind da vielleicht auch schon drüber hinaus, dass dieses Potenzial überhaupt noch auftaucht und abgerufen werden kann. Also da sieht es tatsächlich ein bisschen dünn aus. Also neben Parise noch irgendein Zugpferd in der Offensive zu finden, aktuell eher nicht. Da sind viele talentierte Jungs dabei. Ja, wie du es gesagt hast, Koivu, Vanek, natürlich auch etablierte NHL-Spieler, die aber jetzt tatsächlich auch keine Wurzeln ausreißen. Pommenville natürlich auch, aber wie gesagt, ja, es fehlt so wirklich der absolute Kracher. Und dieses Team, ich habe es jetzt weniger verfolgt in dieser Saison, letzte Nacht mal ein bisschen was davon gesehen, aus normalen Gründen, weil Washington da gespielt hat. So schlecht sind sie ja nicht, sie sind, glaube ich, häufig dicht dran. Aber es fehlt dann irgendwie so das kleine Quäntchen hinten raus noch. Und ja, die Abwehrprobleme, gerade eben aktuell mit den Verletzungen, die Ansgar ja auch schon dargelegt hat, die helfen dann natürlich nicht. Ja, und dass ein Dubnyk dann vielleicht nicht komplett an so eine Halbserie anknüpfen kann, wie das letzte Saison war, das war sicherlich abzusehen. Und das ist dann vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen, naja, solche Verträge dann rauszuprügeln, nur weil man mal ein halbes Jahr eine gute Leistung gebracht hat oder eine halbe Saison. Ich wäre da immer vorsichtig, wobei er immer noch nicht so schlecht hält. Aber wer erwartet hat, dass der dann nochmal sowas hinlegt, der sieht sich jetzt auf jeden Fall getäuscht.
Weitere Einschätzungen zu dieser Division von dir? Franz, die Wild ein bisschen runter, Nashville auch im Vergleich zur Vorsaison, Avalanche eher positiv überraschend und ja, die Dallas Stars natürlich auch, Blackhawks, Stars, Blues, die Reihenfolge war jetzt für mich jetzt nicht so zu erwarten, klar, Blackhawks und Blues, die hat man vorne erwartet, die Stars hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel.
Ja, ich finde es aber auch wirklich stark, dass Dallas, nachdem sie ja jetzt so rund um die All-Star oder kurz vor der All-Star-Pause so ein bisschen angefangen haben zu schwächeln. Jetzt haben sie sich wieder gefangen, bleiben da ganz hartnäckig dran an Chicago, haben ja auch ein paar Spiele weniger absolviert. Also virtuell könnten sie sogar nach vorn gehen. Also das ist schon überraschend, dass die es tatsächlich nach wie vor schaffen, auch jetzt Mitte Februar da ganz oben mitzuspielen. Und jetzt so langsam aber sicher hat man sie, glaube ich, komplett auf dem Zettel, was so die Western Conference angeht. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie dann so die erste Playoff-Runde läuft mit Dallas. Wenn die da eine beeindruckende Leistung zeigen, dann ja, bin ich mal gespannt, ob dieser Reifeprozess, den dieses Team sehr, sehr schnell durchlaufen ist, ob der dann fortgesetzt werden kann. Das ist dann die nächste Stufe. Aber wie gesagt, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ja, und ich glaube auch, dass sich dann in den ersten drei Plätzen, also vielleicht an der Reihenfolge, aber so insgesamt wird sich dann da auch wohl nichts mehr tun.
Mal schauen, wie die St. Louis Blues den Ausfall von Pietrangelo verkraften können. 3 Wochen hieß es zunächst mal Knieverletzung und dann muss es nochmal gecheckt werden. Und noch eine weitere Nachricht aus der Division, was die Verteidigerposition anbelangt. Big Buff, Dustin Byfuglien, hat verlängert bei den Winnipeg Jets. 5 Jahre für 7,6 Millionen pro Jahr. Logischer Schritt, einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Und über die Blackhawks können wir Woche für Woche einfach sagen, absoluter Favorit auf den Stanley Cup. Ein paar Zahlen, klar, Kane ist Topscorer, hat die meisten Powerplay-Tore, Taves hat die meisten Game-Winning-Goals und auch die meisten Tore in der Verlängerung. Dass die Pfeiler natürlich in der Offensive und ja, auch ansonsten funktioniert es wirklich gut bei den Blackhawks. Und sie wissen, wie man es macht in den Playoffs. In der Pacific Division, die Standings wie folgt. Die Kings mit 67 Punkten erster vor den Sharks. Die haben 61 Punkte knapp dahinter. Die Anaheim Ducks 60 Punkte. Die Vancouver Canucks 56, Arizona Coyotes 54, Calgary Flames 53 und ganz hinten die Edmonton Oilers 49. Franz, wo sollen wir anfangen? Mit der großen Connor McDavid Show, beziehungsweise den großen Connor McDavid Shows, mit vielleicht den Arizona Coyotes, die an den Playoffs schnüffeln, mit den Ducks, die jetzt wieder besser drauf sind, mit den Kings, die ja immer ein Favorit auf den Titel sind. Such's dir aus.
Es gibt einiges, was man machen könnte, ja. Wir haben die California Connection auf den ersten drei Plätzen, mit den wiedererstarkten Ducks.
Kann man fast sagen, Verhältnisse wieder zurechtgerückt erst einmal. Ja, ne?
Vielleicht wollen wir einfach da auch gleich mal bleiben.
Ja.
Die Ducks hatten ja große Probleme, gerade in der ersten Saisonhälfte ins Rollen zu kommen. Die Offensive war überraschend schlecht, also richtig schlecht. Aber mittlerweile sind dann auch die großen Namen wieder aufgetaucht und produzieren, zum Beispiel Corey Perry eben, und die brauchen sie auch. Und mittlerweile sieht das schon eher danach aus, als das, was man von den Ducks auch erwartet hätte von Saisonbeginn. Naja, und weil diese Division eben ihnen den Gefallen getan hat, eng zu bleiben und sich kein Team da so richtig absetzen will und wollte, reicht das dann manchmal, wenn du dann spät aufwachst und die Ducks sind jetzt aufgewacht und schon sind sie auf einem Playoff-Platz, der natürlich aktuell noch ein bisschen wackelig ist. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, die sind jetzt sehr viel gefestigter als noch zu Saisonbeginn und werden sich das dann auch nicht zwingend nochmal nehmen lassen, auch wenn es natürlich noch eine enge Nummer ist aktuell.
Ansgar, die Canucks haben ja in der Vorsaison die Playoffs erreicht, ein bisschen zurückhängen sie jetzt, aber sind da durchaus noch drin in dem Playoff-Race. Was glaubst du, können die auch da längerfristig in diese California Connection mit reinstoßen, die ein bisschen ärgern? Sind sie da die Nummer 4 momentan in der Division? Wie siehst du das?
Ja, das ist eine ganz komische Position, in der Vancouver ist, weil sie, glaube ich, momentan nicht so wirklich wissen, ob sie jetzt nochmal verstärken sollen bis zur Trade Deadline oder nicht. Ob sie nochmal angreifen sollen. Momentan haben sie halt auch Verletzungsprobleme. Alex Adler hat einen Wadenbruch durch einen Puck. Brandon Sutter hat einen Kieferbruch durch den Puck, also bei denen geht es auch so ein bisschen auf Reserve. Darüber hinaus natürlich die DC-Dienst weiter top of the charts, was Punkte angeht. Und also dahinter kommt halt erst so langsam so die Jugend hinterher. Bo Horvat in der zweiten Reihe aber auch erst 20 Punkte gemacht. Also eigentlich punkten vor allem eher noch die Veteranen, sei es die Sedins, sei es ein Vater. Und so viel Capspace, wenn man sich mal umguckt, haben die Canucks eigentlich auch nicht mehr. Um sich da jetzt noch ernsthaft zu verstärken, dann muss man vielleicht eher gucken, ob man noch wichtige Spieler eher los wird, um sie zu traden. Aber wen genau will man eigentlich nehmen? Weil es sieht ja eigentlich verlockend aus. Man ist halt immer noch in Contention, sag ich mal, zu den Playoff-Spots. Ne? Franz hat es angesprochen, da setzt sich keiner wirklich ab. Inwieweit Anaheim da das jetzt auch durchhält mit der Form. Ne? Es sind nur 4 Punkte. Dazu hat Vancouver im Tor immer noch Ryan Miller mit 35 Jahren und dahinter mit Markstrom auch einen guten 1B-Torwart, sag ich mal. Also eigentlich können die Knacks was holen, aber es wird schwierig und das Backoffice, da hat eine ganze Menge schwierige Entscheidungen zu fällen bis zur Trade-Deadline.
Wobei eigentlich die große Entscheidung haben sie ja schon gefällt, nämlich diese Dienst zu halten und da weiterzumachen und nicht den kompletten Umbruch zu machen. Und das ist halt, finde ich, so genau das Problem.
Das ist mir halt aufgeschoben.
Nicht, ne? Genau, das ist nicht ganz reicht. Also klar, Bo Horvat ist jetzt einer, den man, ein ganz junger, den man mit drin hat, momentan sehr unter der zweiten Reihe. Aber das ist halt nicht der ganz große Umbruch. Den haben sie sich da irgendwie nicht getraut, dass man sagt, ja okay, die Dienst, die du wahrscheinlich dann eh nur im Doppelpack los wirst zu traden und komplett den Laden zusammenzureißen, das haben sie nicht gemacht. Und seit man damals das Finale halt verloren hat gegen die Bruins, 2011, seitdem läuft es halt auch in den Playoffs nicht mehr. Und das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte.
Und ein Jake Virtanen, den man gedraftet hat, der spielt jetzt vierte Reihe als 19-Jähriger. Was man, ja gut, da weiß nicht, ob man da so viel lernt als Youngster in der vierten Reihe mit zwei 30-Jährigen neben einem. Weiß ich nicht, vielleicht lernt man da Härte, aber man kann auf jeden Fall nicht mit seinen jugendlichen Skills, die man ja eigentlich hat, mit denen kann man ja eigentlich dann nicht helfen. Ja.
Würde ich jetzt vielleicht auch eher, gut, Sedin wäre natürlich dann der Jackpot, aber zumindest mal, ja, wo stellst du denn hin? Eine dritte Reihe vielleicht, aber an die Seite von Bo Horvat kannst du wahrscheinlich auch nicht stellen, der lernt dann auch nicht so viel, dann hast du zwei Junge da drin. Ja, auf jeden Fall schwer. Für die Vancouver Canucks aktuell sind es ja 2 Punkte Rückstand auf die Playoff-Plätze, aber bloß so knapp wieder reinschlüpfen in die Playoffs und dann früh ausscheiden ist natürlich auch nicht ganz optimal. Franz, von dir noch zu dieser Division oder zur Western Conference allgemein? Hinten raus hast du in der Division ja noch die Coyotes, obwohl so weit hinten raus ist es gar nicht. Haben sogar auch noch Kontakt, 2 Punkte weniger als die Canucks. Das wäre für mich eine Riesenüberraschung, wenn die Playoffs erreichen würden.
Ja, aktuell schon. Die Coyotes waren ja gerade so in der ersten Saisonhälfte auch immer unter den Top 3 in der eigenen Division, was schon überraschend war. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, die leben über ihren Verhältnissen oder sind eben auch ein Profiteur davon, dass es eben neben den Kings zu dem Zeitpunkt kein so Team gab, was da so richtig nach vorne will, die Schwäche der Ducks etc. hat sie da schon nach vorn gespült. Mittlerweile hat sich das, sagen wir mal, so den Erwartungen angepasst, was die Coyotes angeht. Es läuft auch gerade echt nicht gut bei den Arizona Coyotes, sind jetzt mittlerweile 5 Niederlagen hintereinander oder auch 9 der letzten 11 Spiele, die sie verloren haben. Und ein großes Problem aktuell ist vor allem auch die Verteidigung, wenn man sich das eben auch mal anschaut, was die so an Gegentoren kassiert haben in diesen letzten 5 Spielen. Da waren es mal 5 gegen Winnipeg, 6 gegen die Kings, dann wieder 5 gegen die Blackhawks. Also das häuft sich, das ist insgesamt zu viel. Und deswegen läuft es eben aktuell nicht so gut. Auch die Zusammenstellung dieses Teams ist eigentlich, ich sag mal, nicht Playoff-reif. Ja, das sind viele junge Spieler mit dabei, zum Beispiel Max Domi oder Anthony Duclair, die Rookies. Dann sind ein paar Veteranen dabei, die aber natürlich jetzt auch schon ihre beste Zeit hinter sich haben. Brett Richardson zum Beispiel, vielleicht, weil den müssen wir ein bisschen Klammern setzen. Shane Doan, der bringt ja immer noch seine Leistung, aber so insgesamt ist der Kader einfach nicht tief genug besetzt. Und auch gerade defensiv, wie gesagt, da hast du an Oliver Ekman-Larsson, der aber natürlich seine Qualitäten eher in der Offensive noch hat. Defensiv könnte es besser sein.
Den du aber sehr gerne magst persönlich.
Ja, ich mag den auch. Ja. Ich mag ihn auch als Spieler. Ähnlicher Typ eben wie Erik Karlsson. Und das ist schon erstaunlich zu sehen, wie diese Spieler es schaffen, eben dann so offensiv so produktiv zu sein. Aber ja, die Defensive, sie leidet. Sie leidet vor allen Dingen auf der Verteidigerpositionen. Da hast du eigentlich nur zwei, drei, die tatsächlich vielleicht in so ein NHL-Team gehören und andere, die noch in der Entwicklung sind. Also das ist schwierig. Und auf der Torhüterposition, Mike Smith ist schon länger verletzt. In seiner Abwesenheit hat sich Louis Domingue so ein bisschen hervorgetan. Auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Der hat ganz gute Zahlen hingelegt mit einem Gegentorschnitt von 2,6, 91,5% Fangquote. Ist jetzt nichts Überragendes, aber ist für einen Rookie durchaus akzeptabel. Nur eben fehlt natürlich Smith. Und wenn dann Domingue mal nicht spielen kann, dann muss Lindbäck ran. Und der wiederum hat nicht so die dollsten Zahlen, weil über 3 pro Spiel und unter 90% Fangquote. Also das ist dann immer, wenn Domingue mal nicht spielt, tatsächlich dann auch das Problem auf dieser Position. Also es gibt viele, viele Baustellen bei Arizona. Vergessen wir nicht, noch Tobi Rieder zu erwähnen, der eine ordentliche Saison spielt mit über 30 Punkten aktuell, glaube ich, intern auf Rang 4 liegt bei den Arizona Coyotes und auch in der ersten Reihe häufig spielt mit Bomet und Boettger. Also wie gesagt, das ist ein Team, das hat sicherlich Potenzial für die Zukunft, aber in dieser Saison wird das dann, glaube ich, am Ende nicht reichen. Einfach, weil die Tiefe fehlt im Kader.
Und wenn man Antoine Vermette, nichts gegen ihn, schöner Two-Way, toller Two-Way-Center, aber wenn man den als Nummer 1-Center eben hat, dann hat man, finde ich, auch in den Playoffs nichts verloren. Oder dann wird man auch in den Playoffs nichts reißen. Wie gesagt, nichts gegen Vermette. Ich mag den auch von der Spielweise her, aber das ist halt ja eigentlich kein NHL Nummer 1 Center. Und dann führen wir natürlich noch die Connor McDavid for Calder Trophy Diskussion. Comeback beim 5:1 am 3. November gegen die Columbus Blue Jackets, da gleich mal ein Tor, zwei Vorlagen. Jetzt letzte Nacht macht er mal schnell, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwei Tore, drei Vorlagen beim 5:2 gegen die Maple Leafs. Seit er wieder da ist, 6 Spiele hat er gemacht, 12 Punkte in dieser Zeit, 3 Siege und 3 Niederlagen hat es dabei gegeben, unter anderem auch ein 1:8 bei den Islanders, nachdem man die Nacht zuvor 1:5 bei den Canadiens verloren hatte. Ja, aber, Ansgar, Connor McDavid hat 24 Punkte gemacht in 19 Spielen, klar, zwischenzeitlich mit dieser Schulterverletzung ausgefallen. 1,26 Punkte pro Spiel nur Patrick Kane, 1,33 hat mehr. Und noch so ein kleiner Fun-Fact, Connor McDavid in seinen ersten 19 NHL-Spielen 24 Punkte, Patrick Kane hatte damals 22 Punkte gemacht, Ovechkin und Crosby 21. Und jetzt stelle ich dir die Frage, obwohl er so viel Zeit verpasst hat, Connor McDavid, kriegt er trotzdem die Calder Trophy?
Es gibt es gibt nicht so viele Konkurrenten, sag ich mal. Also,
Panarin ist der große. Bitte? Der Panarin ist der von den Blackhawks, ist der große Konkurrent.
Ja,
gut, Panarin,
ja. Ja, vielleicht noch von den
Red Wings, Dylan
Larkin. Red Wings, Dylan Larkin, vielleicht noch als Dritter. Aber ja, Connor McDavid trägt halt den Namen, die ganzen Vorschusslorbeeren vor sich her und als dann die Verletzung kam, wie es nah, vielleicht doch zu früh gehypt, zu schwach der Junge, und wenn er sich jetzt so präsentiert, ich denke schon, dass er alle möglichen Chancen hat. Gut, er wird die Playoffs nicht erreichen, ich weiß nicht, wie weit das dann gegen ihn spricht, andere, das ist dann wahrscheinlich eher was für Panarin und für Larkin. Ja, inwieweit das dann noch mit reinspielt, ist die Frage. Es gibt ja, ist ja normalerweise eher dann auch eher gern gesehen, wenn dann auch so Rookies in der zweiten Saisonhälfte, wenn es so drauf ankommt, rausstechen. Sei letzte Saison auch was von den Senators, der so mitgeholfen hat, sie in die Playoffs zu schießen. Der wurde ja dann auch als Rookie benannt und nicht sonstige Rookies, die vielleicht so ein Philipp Forsberg oder ein Ekblad, die da auch davor genannt wurden. Vielleicht kann es Connor McDavid helfen, alleine wegen seines Namens und wegen seines Standings schon vor dem Draft. Aber wenn es dann in die Playoffs geht, dann macht es vielleicht ein Panarin oder ein Larkin.
Der Franz Mike Kelly von Leafs TV hat heute früh getwittert, dass ihn das ganze McDavid und Panarin an Ryan Nugent-Hopkins und Gabriel Landeskog 2012 erinnert. Beide 52 Punkte, aber Ryan Nugent-Hopkins hat 20 Spiele verpasst. Der Landeskog hat dann die Calder Trophy gewonnen. Das ist halt die große Frage. Der McDavid wird nicht die meisten Punkte unter den Rookies holen. Panarin vielleicht sogar Top 10 in Scoring insgesamt. Was wäre dein Pick?
Also ich finde schon, dass erstmal McDavid reingehört in diese, in das Gespräch an sich um die Calder Trophy. Und man darf auch nicht vergessen, dass Panarin natürlich im Sinne kein richtiger Rookie ist, wenn man die mit McDavid und Larkin vergleicht. Larkin und McDavid sind beide 19, spielen tatsächlich ihre erste Profisaison. Panarin ist 24, der hat schon KHL gespielt, der hat Weltmeisterschaften gespielt, der kommt ja da nicht komplett grün hinter den Ohren rein. Das ist natürlich auch ein Vorteil in dieser Situation und klar ist es dann schwierig, das Ganze zu vergleichen, weil McDavid wird nicht die Chance bekommen, eine komplette Saison jetzt sozusagen hinzulegen in dieser Spielzeit. Das ist absolut nicht mehr möglich. Und dann zu vergleichen und darüber zu spekulieren, hätte er denn auch, wenn es 80 Spiele gewesen wären, diese Leistung immer konstant gebracht. Das ist natürlich schwierig und das ist dann wieder ein Vorteil für Panarin. Also aktuell, wenn jetzt in diesem Moment eine Entscheidung herbeigeführt werden müsste, würde ich auch Panarin nehmen. Einfach aus dem Grund, weil man von McDavid noch nicht so viel gesehen hat im Vergleich. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele und dann könnte sich das vielleicht auch nochmal ändern, wenn wir das Ende der Saison erreicht haben.
Auf jeden Fall Connor McDavid unglaublich spektakulär auch. Ich habe diesen einen Ausschnitt gesehen, als er gegen die Canadiens, ich glaube, da stand schon entweder 0-5 oder 1-5, weil das Spiel war entschieden. Dann kriegt er die Scheibe im Mitteldrittel, zieht an zwei vorbei, schießt durch die Beine durch, also mit dem Schläger durch die Beine, knapp am Tor vorbei, das komplette Stadion und das war in Montreal, round. Und dann fährt er runter auf die Bank und kriegt Applaus von den Canadiens-Fans. Also das ist schon, ich glaube, da freut man sich auch als Zuschauer, wenn man den Spielen sehen darf. Und ja, das war ein gutes Beispiel dafür. Sonst noch was von euch zur Western Conference? Gut. Ihr hört den Vorcheck mit Franz Büchner von Sport1 auf Twitter @FranzBüchner und mit Ansgar Löcke @Ansgarius_90 auf Twitter. Ich bin Christoph Fetzer @Fetzi6. www.checkpot.fm ist die Podcast-Plattform. Natürlich könnt ihr den Checkpot auch über euren Podcatcher hören. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch sogar einen eigenen Sportsfeed. Also wenn ihr nur in der NHL interessiert seid, dann hört den. Ansonsten auch Fußball-Bundesliga zum Beispiel. Jeden Montag der Rückblick auf den Spieltag. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Eine Facebook-Seite haben wir auch. www.facebook.de/der-Vorcheck. Und dann gehen wir rüber in den Osten.
Die Eastern Conference.
Der Stand in der Atlantic Division, da sind weiterhin die Florida Panthers auf Platz 1 mit 70 Punkten, gefolgt von den Detroit Red Wings 64, Boston Bruins ebenfalls 64 Punkte, Tampa Bay Lightning 62, Montreal Canadiens 58, Ottawa Senators 56, Buffalo Sabres 48, Toronto Maple Leafs 47. Bevor wir uns die Division anschauen, noch ganz kurz als Nachtrag, gerade noch aufgefallen, bei den Los Angeles Kings hat Christian Ehrhoff Waivers geklärt. Das wollte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Jetzt aber zurück in die Atlantic Division. Ansgar, letztes Mal haben wir ein bisschen mehr über die Florida Panthers gesprochen, weil die natürlich da weiterhin schon die positive Überraschung sind. Jetzt hast du gesagt, wir sagen immer die Red Wings, ja, die Red Wings, die sind gut und die kommen auch in die Playoffs zum 98. Mal in Folge. Aber du hast ja gedacht, ich schaue mal wirklich an, was da passiert und was passiert denn bei den Red Wings? Wie läuft es denn zurzeit bei denen?
Ja, gut läuft es bei den Red Wings. Zweiter in der Atlantic Division vor den Bruins. Drei Siege, also die letzten drei Spiele alle gewonnen. Da funktioniert das mit Alt und Jung. Vor allem halt auch weil sie halt eine gute Tiefe haben in ihren Reihen. Also vorne, die erste Reihe ist halt die Veteranenreihe, ne? Die ewigen Zetterberg, Datsyuk, dazu Abdülkader. Also Datsyuk mit 37, Zetterberg mit 35. Immer noch erste Reihe Spieler und immer noch, ja, die viele Punkte aufs Board bringen. Dazu Abdülkader, der auch schon einiges geleistet hat. Und dahinter dann in der zweiten Reihe, den angesprochenen Dylan Larkin zusammen mit Brad Richards spielen lassen. Dylan Larkin jetzt 38 Punkte. Richards auch ordentlich dabei und dazu in der Reihe ein Tatar auch mit 33 Punkten. Das heißt, da hat man es geschafft, diesen jungen Rookie halt reinzubringen. Ja, und im Tor halt momentan laut Statistik den besten Torhüter der Liga mit Mrazek. Gerade mal 23 Jahre jung und hat eine Save Percentage von 93,4, dazu 4 Shutouts in 37 Spielen. Das hilft dann auch, wenn ein Mike Green und ein Niklas Kronwall in der Defensive fehlen. Und wenn man in der Abwehr auf Quincy und De Kaiser als erstes Pairing zurückgreifen muss, die jetzt nichts im Vergleich sind dazu, aber sie schaffen es halt dadurch, dass Mrazek so eine gute Saison spielt und dazu die Offensive produziert, dass man halt weiter konstant spielen kann. Mike Babcock, der ja jahrelang dafür stand, dass es so konstant in die Playoffs immer ging, ist ja bei den Maple Leafs jetzt. Sein Nachfolger, Jeff Blasche, ist vom Farmteam von den Grand Rapids Griffins gekommen und ich denke, der hat seinen Leuten gesagt, macht einfach so weiter. Ich kenne euch ja teilweise noch, als ich Assistant war von Babcock und das geht in Detroit seinen Weg so weiter. Da ist jetzt nichts Spektakuläres, also auch bei den Special Teams jetzt nicht super gut, nicht super schlecht und das ist eine konstante Leistung, die dafür sorgt, dass man ja zwar jetzt nicht brillant ist in Offensive, mit 137 geschossenen Toren ist man jetzt nicht ganz vorne mit dabei, hat aber auch nur 135 kassiert und spielt konstant, was mehr ist, als man über die Mehrheit in der Atlantic Division sagen kann, und damit ist man wieder konstant in den Playoffs und in den sicheren Playoff-Spots drin.
Ja, die letzten Jahre hätte man sagen können, hat vor allem doch auch mit Mike Babcock zu tun, aber jetzt mittlerweile, du hast es ja schon angeschnitten, muss man wirklich sagen, das hat einfach mit dieser Franchise zu tun. Und dann mit natürlich den Trainer des Farmteams zu holen, das passt natürlich auch voll rein bei den Red Wings, denn sie schaffen es immer wieder, Spieler, die jetzt nicht komplett hochgedraftet werden, weil sie ja nie hinten landen, einzubauen, und ob das jetzt Gustav Nyquist vor ein paar Jahren war, jetzt Dylan Larkin oder Tatar dann davor, übrigens habe ich vor kurzem ein Video gesehen, Thomas Tatar mit so einer GoPro selber auf dem Helm gehabt, Stickhanding, fantastisch. Und natürlich, ja klar, Zetterberg und Datsyuk in der ersten Reihe, die Veteranen, aber in Lidström zwischenzeitlich aufgehört und trotzdem 25 Jahre in Folge in den Playoffs. Und wenn man das mal in Relation setzt, Red Wings 25 Jahre, dank in der Zeit übrigens auch 4 Stanley Cups gewonnen, dann die Penguins mit 9 Jahren in Folge, 1 Stanley Cup in der Zeit, und dann kommen die Blackhawks mit 7 Jahren, die jetzt so momentan vielleicht am nächsten drankommen an diese Konstanz, die Red Wings haben. 7 Jahre hintereinander in den Playoffs und eben 3-mal den Stanley Cup gewonnen. Aber, Franz, der Unterschied ist, die Blackhawks hatten das Glück oder waren halt mal so schlecht, dass sie sich Kane holen konnten und dann Taves holen konnten. Taves übrigens an 3 und nicht an 1, und da durften die Penguins vorher picken und haben Stall gepickt damals, also wenn die sich den Taves geholt hätten, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und die Red Wings haben das in den letzten Jahren eben nicht gehabt. Also muss man einfach immer noch sagen, das ist immer noch die Franchise eigentlich in der NHL.
Man kann sich nur verneigen eigentlich vor der Arbeit, die dort gemacht wird seit Jahren, seit Jahrzehnten, du hast es ja schon angesprochen. Das ist wirklich fantastisch und das nimmt man mittlerweile so als gegeben hin. Naja, Detroit, ja, die gibt's, die sind dann in den Playoffs. Logisch. Aber was da dahinter steckt, und die Serien, du hast sie ja gerade genannt, das ist ja ein meilenweiter Unterschied an der Konstanz, einfach über 25 Jahre hintereinander die Playoffs zu erreichen. Das ist sensationell. Also diese Franchise hat irgendwie verstanden, wie es funktioniert, wie man selber Spieler entwickeln kann, wie man gut scoutet, um Spieler zu finden, die anderen vielleicht entgehen, aus denen man was machen kann, die man entwickeln kann. Man gibt den Spielern ja auch Zeit, sich zu entwickeln. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal irgendein junger Spieler dort verheizt wurde, weil er sofort bei den Profis ran musste, sondern die entwickeln ihre Spieler. Und deswegen wundert es ja auch niemanden, dass dann ein Jeff Blashill diesen Cheftrainerposten übernimmt, weil was anderes macht auch gar keinen Sinn. Nimmt doch den, der das System kennt, der die Spieler kennt, und dann wird es wahrscheinlich genauso weiterlaufen. Und das passiert auch, und es ist wirklich von Jahr zu Jahr wieder erstaunlich, wie sie das hinbekommen, und es wird eigentlich fast nicht genug gewertschätzt, was sie da machen. Also das ist wirklich, wirklich fantastisch.
Eine dreifache Verneigung vor den Detroit Red Wings, die zuletzt 1990 die Playoffs verpasst haben. Also ja, März, April 1990. Ansgar, hast du dich da schon für Eishockey interessiert?
Nein, wie auch. Ich war noch nicht am Leben im März, April 1990.
Ja, das sagt, glaube ich, alles dann über diesen Playoff-Run der Detroit Red Wings. Franz, die weitere Division, bevor wir zu diesem Veneuf-Trade vielleicht auch noch kommen. Ich habe kürzlich mit einem Kollegen gesprochen, der in Toronto war, und dann haben sie die Buffalo Sabres gesehen, Heimspiel, und Jack Eichel hat zwei Tore gemacht und das ganze Stadion ist explodiert. Also da ist es, glaube ich, ähnlich wie bei Connor McDavid bei den Oilers. Da wird viel, viel Erwartungen reingesetzt in diesen jungen Spieler. Trotzdem ist bei den Buffalo Sabres natürlich ähnlich wie bei den Toronto Maple Leafs erstmal wieder aufbauen, erstmal wieder Anlauf nehmen, dann läuft es vielleicht. Und ansonsten ist diese Division, Franz, immer noch spannend. Also sechs Mannschaften eigentlich, die da noch Playoff-Chancen haben.
Ja, absolut. Ich werde auch aktuell noch nicht so richtig schlau aus Boston. Die sind mal so, mal so. Letztens haben sie die Hucke voll bekommen von den Kings. Also sind sie ja wirklich untergegangen. Wie war es? 2-9 oder irgendwie sowas? Also boah, sehr, sehr seltsam. Tampa Bay, wo man den Eindruck hatte, jetzt zuletzt, dass die heiß laufen, haben jetzt auch schon wieder zweimal in Folge verloren. Dümpeln da gerade so auf Rang 4 und damit auf dem ersten Wildcard-Platz. Was die Conference angeht, aber wissen wir auch, die haben eigentlich genug Qualität, Tampa Bay, um da auch noch ein bisschen weiter nach vorn zu kommen. Also ich würde mal sagen, auf die sollte man da besonders noch achten, dass die da möglicherweise den zweiten Platz dann in dieser Division noch erobern werden, weil ja auch Spieler wie Tyler Johnson jetzt auch wieder sehr viel besser funktionieren. Verletzung ist scheinbar endgültig überstanden. Also das kann schon noch was werden. Ansonsten, es ist spannend. Gerade so, was eben diese Position da Platz 2, 3, 4 so angeht. Und dahinter mal gucken, was mit den Canadiens wird. Ob die sich nochmal irgendwie fangen können, das Ruder irgendwie rumreißen. Es macht aktuell so ein bisschen den Anschein, 3 Siege am Stück. Also vielleicht geht da auch noch was. Also ja, es könnte auf jeden Fall da auf diesen Positionen noch sehr spannend bleiben. Und natürlich, und damit gebe ich dir jetzt schon mal die Überleitung, mal schauen, was da eigentlich mit Ottawa ist. Denn die scheinen ja nochmal angreifen zu wollen.
Genau, denn sie haben für die zweite Reihe den Nummer 1 Verteidiger der Toronto Maple Leafs, Dion Phaneuf verpflichtet, riesen Blockbuster-Trade. Also Phaneuf zusammen mit Fratton, Bailey, Rupert und Donahue für Jared Cohn, Colin Greening, Milan Michalik, Tobias Lindberg und einen Zweitrunden-Pick im Draft 2017. Und ja, unter dem Strich, Ansgar, kriegen die Senators einen guten Verteidiger, vor allem wenn er im zweiten Paar spielt, was er aktuell tut, zusammen mit Cody Ceci. Erste Paar ist Carlson und Mettot. Also die Senators kriegen einen erfahrenen, guten Verteidiger, und die Maple Leafs verlieren wieder Cap Space. Mittlerweile jetzt diese drei Verträge innerhalb von einem Jahr, David Clarkson, 5,25 Millionen, der hatte noch über 5 Jahre Laufzeit. Phil Kessel, 8 Millionen, der hatte noch 6 Jahre Laufzeit. Und jetzt Phaneuf, auch über 5 Jahre Laufzeit, 7 Millionen. Also sie sparen sich mal schnell durch diese drei Verträge 19 Millionen, 1,2 Millionen Gehalt müssen der Kessel weiterhin zahlen. Aber 19 Millionen sparen sie sich durch diese drei Trades. Und ja, das Ziel ist auch klar bei den Maple Leafs, noch weiter runter in den Standings. Hochtraden, Spieler entwickeln, und dann will Mike Babcock irgendwann nochmal richtig angreifen.
Ja, genau. Zu den Senators, ich denke schon, dass Vernunft da weiterhelfen kann in der zweiten Verteidigerreihe. Beziehungsweise er spielt ja im Powerplay mit Carlson zusammen. Erste Powerplay Unit. Er hat ja seine ersten Punkte gesammelt gestern Nacht gegen die Avs mit zwei Vorlagen im Powerplay. Von daher, das scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Und ansonsten, ja, er ist halt ein solider Verteidiger. Er ist auch so ein bisschen als Kapitän auch so mit der Sündenbock mit gewesen, von Fans vor allem, die ihn so gar nicht leiden konnten. Gut, er ist nun auch schon 30 und hat, wie gesagt, Vertrag bis 2021. Hatte ja auch eine Trade Clause, auf der irgendwie 20 oder 19 Teams durchgestrichen waren. Da wollte er überhaupt nicht hin. Und die Senators waren halt dabei, wo es ging. Wie gesagt, für die Senators ist eine gute Ergänzung für die Leafs. Es ist ja jetzt klar, dass vor allem nach der Verletzung von Ben Riemsdyk, der immer noch raus ist, jetzt hat sich ein Tyler Bozak noch verletzt.
Sie werden die Playoffs verpassen, denke ich. Hä? Sie werden die Playoffs verpassen.
Ja, es wird jetzt eng. Jetzt sind sie seit gestern Nacht 30. der Liga. Jetzt langsam wird die Luft dann dünn, was so den Rückstand angeht. Nein, aber es ist klar, man will hochdraften nächste Saison. Alle drücken den Penguins die Daumen, weil es mit dem Kessel-Trade einen Conditional Pick gibt, den es aber nur gibt, wenn die Penguins die Playoffs erreichen. Von daher drücken alle so ein bisschen Kessel die Daumen, dass er ein paar Tore schießt. Ja, und ansonsten von dem, was so von den Senators rübergekommen ist, ist bei vielen so die Meinung, es geht halt vor allem um Tobias Lindberg, der rübergekommen ist, der ein guter Prospect von denen ist. Und ansonsten hat man halt viele junge Leute aus Sicht der Maple Leafs abgegeben, die keine wirkliche Zukunft in der NHL haben. Also Matt Fratton hat es ja ein paar Mal probiert, nie geschafft. Und so von dem, was man wiederbekommen hat, auch mit dem Pick, ist man eigentlich zufrieden. Und du hast es gesagt, jede Menge Capspace. Die Gerüchteküche ist ja groß, dass am 1. Juli der Unrestricted Free Agent Steven Stamkos unterschreiben wird. Und wenn man dafür jetzt noch ein paar mehr Millionen locker gemacht hat, dann dreht sich das dann alles wieder zum Guten. Wer weiß es denn?
Mal sehen. Und ja, immer noch die Möglichkeit, wenn ich mir das HockeyProspect.com Ranking anschaue, auf zum Beispiel Austin Matthews, dann im Draft, muss ich mir eigentlich mal anschauen, habe ich mir fest vorgenommen bei den ZSC Lions in Zürich. Oder Jesse Puljujärvi, Kerbet Olu, ich weiß nicht, Franz, ob du den in der CHL auch mal gesehen hast. Ich habe den irgendwie, glaube ich, bei seinem ersten Profispiel damals gesehen. Fantastisch, also ich glaube gut 1,90 groß, über 90 Kilo und halt unfassbare Hände. Also da sind auch schon wieder ein paar Kandidaten natürlich im Draft mit dabei und die Maple Leafs, die ja schon in der Vorsaison hochgedraftet haben, das in den Jahren davor immer nicht geschafft haben, jetzt in der Vorsaison schon in den Top 5 gedraftet haben und jetzt vielleicht den nächsten hohen Pick. Und bei den Senators, klar, mit diesem Trade heißt das, dass die nochmal Richtung Playoffs und vielleicht sogar mehr angreifen wollen. Dass der ausführliche Blick auf den Trade innerhalb dieser Atlantic Division. Ich glaube, dann können wir noch in die Metropolitan Division gehen. Franz, wer ist da gleich nochmal Tabellenführer?
Das erste Team, das 40 Sieger hat in dieser Saison.
Das war, glaube ich, knapp. Gell? Also das sind, glaube ich, maximal 17 Punkte Vorsprung. Nee, klar, also die Capitals sind Erste in der Metropolitan Division, 84 Punkte, tatsächlich 17 Punkte vor den Rangers, 67 Punkte, dann die Islanders, 64 Punkte. Ich glaube, die gleiche Reihenfolge hatten wir, als wir das letzte Mal gesprochen haben, auch. Dann die Penguins 61 mit einem Sidney Crosby, der in überragender Form ist. Noch ein kurzer Nachtrag zu den Boston Bruins, weil ich auch zum Einstieg gesagt habe, Crosby on fire, Ovechkin on fire, McDavid on fire, Brad Marchand auch on fire. Der hat 11 Tore in seinen letzten 11 Spielen geschossen, nur einmal nicht getroffen. Steht jetzt bei 26. Sein persönlicher Rekord sind 28. Nochmal kurz nachgereicht. Also die Penguins 61, genauso wie die Devils 61. Dann die Flyers auf Platz 6 dieser Division mit 57 Punkten. Genauso wie die Hurricanes 57 und abgeschlagen die Blue Jackets 50. Hat sich seit dem letzten Mal was getan, Franz? Hast du irgendwelche Bedenken bei den Capitals?
Nein.
Gut, was ist deine restliche Einschätzung zu dieser Division, die er mit den Penguins jetzt doch wieder ein Team hat, das nochmal angreift, auch diese Top 3, unter anderem natürlich auch, weil Sidney Crosby in fantastischer Form ist.
Ja, Pittsburgh. Pittsburgh spielt aktuell tatsächlich endlich in die Richtungen, die sie eigentlich spielen müssten mit diesem Team, mit diesem Kader. Also die müssten eigentlich in jeder Saison in den Top 3 sein. Sie schicken sich an, zumindest dahin zu kommen. So weit weg sind sie ja aktuell nicht. Waren da glaube ich, auch schon mal kurzzeitig vorbei an den Islanders. Also ja, Pittsburgh. Pittsburgh ist aktuell so das Team, worauf man achten sollte in dieser Division. Dank natürlich auch Sidney Crosby, der zwar jetzt im letzten Spiel nicht gepunktet hat, weil sein Team kein Tor gemacht hat. Da geht das nicht. Da geht es schwer. Beim 0-3 gegen die Rangers, aber davor 11 Spiele am Stück gepunktet. In die letzten 4 Spiele 12 Punkte eingefahren. Ich glaube, in 7 Spielen hintereinander ins Tor getroffen. Ja, also wenn der so in Form ist, dann profitiert natürlich das gesamte Team davon. Also das ist auf jeden Fall so die Mannschaft, auf die man gucken kann und muss. Und dann wird das sicherlich auch gerade jetzt so in den letzten 2 Monaten noch eine richtig spannende Geschichte, was so die Plätze 2-3 angeht. Rangers, Islanders ja nicht so weit weg. Und dann dümpeln ja da eben auch noch die Devils rum, die punktgleich sind mit Pittsburgh. Also aktuell punktgleich mit dem letzten Wildcard-Platz, die nach wie vor überraschen, die nach wie vor profitieren von ihrer starken Defense, von ihrer starken Torhüterleistung von Corey Schneider. Und wenn die jetzt noch irgendwo ein bisschen mehr Offensive finden, dann sind die auch noch nicht abzuschreiben. Also ich glaube, was so die Plätze hinter den Capitals angeht, kann das auch noch eine sehr, sehr spannende Veranstaltung werden bis zum Ende der Saison.
Hans-Karl, glaubst du, dass die Rangers da die besten Chancen haben, sich den zweiten Platz in der Division zu schnappen? Denn der erste ist ja, auch wenn es noch 30 Spiele sind, also der ist weg, 17 Punkte werden die Capitals nicht verspielen.
Ja, und letztes Jahr haben die Rangers ja den ersten Platz geholt, hat ihnen ja auch nicht so gut getan. Aber ja, die Rangers, man könnte meinen, es wäre so einfach, ne? Kaum wird man John Tortorella als Trainer los, dann funktioniert das auch alles wieder ein bisschen besser. Aber mit Alain Vigneault läuft es ja wirklich super. So 2014 ja auch Stanley Cup Final gewesen. Jetzt letztes Jahr auch weit in den Playoffs gewesen und jetzt spielen sie momentan halt alles ohne Rick Nash, der eine Knochenprellung hat und jetzt auch schon einen Monat oder so ausgefallen ist. Und trotzdem fangen sie es auf mit einem jungen JT Miller, der in der ersten Reihe mit Brassard und Fast spielt und 30 Punkte gesammelt hat. Die zweite Reihe mit Kreider, Stepan, Zuccarello ist halt ultra gut besetzt. Und auch Defensive bringt Punkte vor allem durch Jandl. Und sie haben einen Dan Boyle in der Abwehr spielen, der jetzt mit 39 Jahren immer noch 47 Spiele gemacht hat. Also und der spielt zusammen mit McIlrath, der 23 ist. Also da funktioniert die Partnerschaft alter Spieler, junger Spieler besonders gut. Und natürlich im Tor der ewige Henrik Lundqvist, der die Saison 3 Shutouts hat. Und ich habe mir mal rausgesucht, was er seit 2005, 2006, seitdem er in die Liga gekommen ist, für Save Percentage hat. Das ist 92-2, 91-7, 91-2, 91-6, 92-1, 92-3, 92-9, 92-6, 92-0, 92-2 und jetzt wieder 92-3. Und es ist unfassbar, wenn man das liest, dass er nur einmal die Vezina geholt hat in der Zeit.
Ein bisschen mehr Konstanz könnte schon sein.
Und halt zu Hause die Rangers eine Macht, 20-5-2, auswärts 11-13-3. Da sieht man, woran es hakt, eher auswärts. Dazu 28. beim Powerplay, da kann man noch ein bisschen was dran drehen. Aber ansonsten wird wieder Playoff-Teilnehmer. Sie traden ja auch traditionell immer ihren First-Round-Pick weg, das haben sie jetzt auch wieder gemacht. Sie brauchen ihn halt nicht, sie sind ja sowieso in den Playoffs vorne dabei. Also für mich klar die Nummer 2 in der Metropolitan vor den Islanders.
Und machen das momentan möglicherweise ohne ihren besten Stürmer und ohne ihren besten Verteidiger, mit Drake Nash und Ryan McDonough, die beide nicht mit dabei sind. Und ja, JT Miller hast du angesprochen. Jetzt hat er letzte Nacht, also eine Nacht auf Freitag, nicht getroffen bei den Penguins, aber davor glaube ich 8-8, wenn mich nicht alles täuscht, 8 Tore in 8 Spielen. Ja, das ist ein ganz guter Lauf. Überhaupt keine Frage. Kann man
machen.
Kann man mal machen. So ist es. Ja, also die Top 3, Capitals, Rangers und Islanders plus Penguins jetzt mittlerweile wieder mit dazu. Und ja, die Devils hängen da auch noch so mit drin. Mit 61 Punkten, punktgleich mit den Penguins. Habt ihr noch was zur Eastern Conference? Dann würde ich ganz gerne, bevor wir zur Trivia kommen, zum ersten Mal im NHL-Podcast, noch ganz kurz über eine Geschichte sprechen, die ich gelesen habe bei NHL.com. Und zwar ging es da um die Titelfavoriten. Artikel nach der All-Star-Pause. Und folgende Mannschaften wurden zu den Favoriten ernannt. Die Kings, die Blackhawks, die Capitals und die Stars, nicht unbedingt in der Reihenfolge. Und sie haben so ein bisschen untersucht auf NHL.com, wie diese Mannschaften in verschiedenen Kategorien abschneiden. Puck Possession zum Beispiel, die Kings und die Stars sehr gut, die Blackhawks 10., die Capitals 16. Powerplay. Capitals mit Abstand top, also nicht nur was die Prozentzahlen anbelangt, sondern auch die Schüsse, die sie pro Powerplay abgeben. Da sind sie auch Erster in der Liga, in beiden Kategorien. Blackhawks 3., Stars 4., Kings 6., also alle vorne mit dabei. Dann Save Percentage, Washington auf 1, die Blackhawks, die Blackhawks auf 2. Die Kings auf 4 und abgeschlagen da in dem Fall die Stars mit Save Percentage auf Platz 20. Und dann haben sie bei den Torhütern noch Quality Starts mit dazugenommen. Also das sind die Starts von den Torhütern, wo sie mindestens den Ligaschnitt an Save Percentage haben. Blackhawks, Kings, Capitals in den Top 8. Die Stars wieder abgeschlagen. Und dann haben sie noch mit dabei gehabt... Ich glaube, Blown Games. Wie nennt man das in der NHL? Das ist, glaube ich, nicht Blown. Blown Start, genau. Unter 85% oder schlechter. Also da haben sie das Goaltending noch mit dazu genommen. Ich würde als weiteren Punkt noch mit dazu nehmen, wenn man sagt, okay, da ist jetzt in jeder Kategorie irgendjemand weit vorne. Die Kings und die Blackhawks haben jetzt in den letzten Jahren noch den Vorteil, sie waren da schon mal, sie haben es auch schon mal geschafft, den Cup zu gewinnen. Das ist sicherlich nochmal was man mit einbeziehen muss. Ja, und Franz, wenn du das so hörst, würdest du sagen, das sind die vier Teams, über die wir sprechen müssen? Würdest du noch eins mit dazu nehmen? Klar, es gibt immer Dark Horses. Und was sagst du zu diesen Zahlen? Was machst du daraus?
Also die Auswahl der Teams finde ich schon sinnvoll aktuell. Man könnte sich natürlich überlegen, was ist mit dem Tabellenführer der Atlantic Division, aber bei den Panthers, da ist man sich eben noch nicht so wirklich sicher. Kann man die zu einem Favoriten machen? Ich wäre da auch noch vorsichtig, so gut sie auch aktuell in dieser Saison spielen mögen, aber Playoffs ist natürlich dann wieder ein anderes Thema. Ja, was machen wir aus den Zahlen? Die Zahlen zeigen eigentlich das, was das Problem sein könnte, gerade für Dallas, denn die haben natürlich eine überragende Offensive mit 180 erzielten Treffern, aber die Defensive beziehungsweise dann auch das Goaltending, was du ja als Zahlen gerade vorgetragen hast, die sind dann so ein bisschen das Problem und das wiederum könnte natürlich in den Playoffs so ein Problem werden, denn da wird ja normalerweise traditionell eher etwas mehr Wert auf die Verteidigung gelegt. Also könnten diese Zahlen da schon so ein Fingerzeig sein, dass das dann das Schwierigkeiten geben könnte für die der Stars, sobald dann die Playoffs auch anstehen. Ja, ansonsten, das sind eben die Teams, Chicago, Los Angeles, klar, mit der Erfahrung aus den letzten Jahren, auch mit den sehr erfolgreichen Erfahrungen aus den letzten Jahren. Wenn die in die Playoffs kommen, das wissen wir aus den letzten Jahren, dann sind sie immer kreuzgefährlich, mit denen musst du definitiv rechnen. Und Washington muss eben erstmal zeigen, dass sie die zweite Runde überstehen können in den Playoffs. Das ist diesem Jahr dann die große Herausforderung. Und dann im Prinzip auch den nächsten Schritt zu machen, weil sie natürlich mit dieser Saison, die sie aktuell spielen, wäre das eine Riesenenttäuschung, wenn man dann nicht ins Stanley Cup Final kommen würde, aber da fehlt es dann eben tatsächlich noch an der Erfahrung in den letzten Jahren. Das wiederum könnte natürlich dann einen Ausschlag geben, warum es dann eher nicht funktioniert. Also man kann da schon ein bisschen was draus ziehen, aber insgesamt würde ich schon die Teams, wenn ich auch Dallas ein bisschen einklammern würde, aber die anderen drei schon auf jeden Fall zu den Top-Favoriten zählen würden.
Wenn ich jetzt aktuell eine Finalbegegnung aus der Pistole schießen müsste, dann wäre es eindeutig Chicago Blackhawks gegen Washington Capitals. Aber wenn ich dann ein bisschen überlegen dürfte, dann würde ich sagen, oh, die Blackhawks, die müssen ja durch den kompletten Westen durch. Da können sie schon möglicherweise in der ersten Runde ausscheiden, weil die eigene Division ja schon ziemlich stark ist. Oder dann vielleicht in den Conference Finals kommen dann die Kings, oder was ist eigentlich mit den Ducks? Und im Osten würde ich auch sagen, ja, die Capitals, klar, die spielen eine super Regular Season, aber die müssen es halt auch in den Playoffs erstmal beweisen. Was ist, wenn die Rangers dann richtig Fahrt aufnehmen? Ansgar hat ja schon gerade geschildert, wie gut die eigentlich sind. Oder die Penguins, die natürlich da auch jederzeit mitmischen können. Red Wings, Bruins im Osten, die es auch schon mal gemacht haben und wissen, wie es geht. Also unglaublich schwierig. Ansgar, was sagst du zu diesen 4 Favoriten, würdest du die gleichen nennen, und was sagst du auch zu den Zahlen, die ich da eben auch genannt habe?
Ja, ich würde da Franz zustimmen, es sind so die 4. Zeigt auch so ein bisschen, ne? 3 aus dem Westen, 1 aus dem Osten, aber so ist es halt. Man hat halt im Westen die mit der Central die stärkste Division in der NHL. Und dazu die Kings und die Capitals. Finde ich in Ordnung. Wenn man das noch mehr ausweiten würde, dann verschwimmt wahrscheinlich auch so das Favoritenbild so ein bisschen, weil wenn man dann sofort irgendwie 5, 6 Mannschaften, die auch noch dazugehören könnten, dazu nimmt, dann haben wir ja fast die halbe Liga als Favoriten aufgezählt, und das widerspricht dem ja so ein bisschen. Ja, Dallas macht sich so die Angewohnheit, lieber 5-4 gewinnen als 1-0. Das mag momentan ganz gut aussehen, aber inwieweit das in den Playoffs hilft, weiß ich nicht. Da guckt dann der Osten dann halt auch eher so, ja, auf die Defensiven. Florida hat momentan eine richtig gute Defensive. Wir haben Mrazek angesprochen, wir haben Lundqvist angesprochen, die halt auch mal, auch Mrazek hat letzte Playoffs schon so 1, 2 wirklich gute Spiele selber gewonnen, sag ich mal, in den Playoffs. Und da weiß ich nicht, inwieweit das dann im Westen mitzugehen ist. Aber so Stand jetzt sind das die 4 Favoriten, ja. Und wir hatten es letztes Jahr, sind die Senators aus dem Nichts noch in die Playoffs gekommen. Mal gucken, ob das so im Westen und im Osten einen gibt, der auf einmal noch hochkommt. Bin gespannt, gerade jetzt mit den Trades, die noch kommen werden, wer sich noch wie verstärkt.
Dann ist natürlich auch die Frage, ob alle gesund bleiben. Also großer Vorteil bei den Stars wäre natürlich, Entschuldigung, wenn sich ein Keeper verletzt, hätten sie noch einen zweiten. Also auch wenn die Self-Percentage deutlich schlechter ist als bei den anderen Mannschaften, haben sie mit Antiniemi und Kari Lehtonen halt 2 Keeper. Bei den anderen Mannschaften, die ich genannt habe, Crawford, Quick oder natürlich dann auch Braden Holtby, wäre das blöd, wenn sie sich verletzen. Genauso, wenn sich zum Beispiel, da steht auch im Artikel, ein Ben oder ein Seguin bei den Stars verletzt oder ein Patrick Kane oder ein Jonathan Taves in Chicago und Drew Doughty in Los Angeles oder natürlich ein Alex Ovechkin bei den Capitals. Insofern, ja, müssen wir da natürlich ein bisschen abwarten. So viel also zur Diskussion über die NHL, und dann haben wir jetzt zum ersten Mal noch zum Abschluss unsere NHL-Trivia hier im Vorcheck. Folgendermaßen funktioniert's. Jeder von uns hat sich eine Frage überlegt, oder?
Yep. Mhm.
Also, wir haben alle 3 eine Frage. Wir stellen sie uns gegenseitig. Wir machen es heute so, dass ich anfange und Ansgar die Frage stelle, dann Ansgar an Franz, dann Franz an mich. Und wir lassen euch, liebe Hörer, auch ein bisschen Zeit. Ich sag mal so, 10 Sekunden. Ein bisschen zu überlegen, mitzuraten, ob ihr die Frage beantworten könnt. Es geht hier bei uns 3 nicht darum, irgendwie Wissen abzuklopfen, sondern sich dann vielleicht auch mal ein bisschen verrücktere Fragen zu überlegen und ja, einfach so ein bisschen auch in die NHL-Geschichte vielleicht teilweise zu schauen. Ich fange an mit meiner Frage an Ansgar Löcke. Wer hat es zuletzt geschafft, in 2 aufeinanderfolgenden Spielzeiten, also Regular Season, 60 oder mehr Tore zu schießen? 2 aufeinanderfolgende Spielzeiten, 60 oder mehr Tore, 10 Sekunden.
Bäm. Hey, ja, es ist ja in dieser modernen Zeit mit den immer weniger werdenden Toren schwer. Von daher wird man wahrscheinlich noch ein paar Jährchen zurückdrehen müssen.
Das ist schon mal richtig.
Ja. Ist halt die Frage, ob der Große auch der Letzte war. Ob es danach noch jemand geschafft hat, aber hat auch sicher ein Gretzky auf jeden Fall geschafft, ne? Aber war auch der Letzte, ist halt die Frage.
Du musst sie beantworten.
Ach, ich muss sie beantworten. Herr Lemieux?
Nein. Es ist The Russian Rockets. Pavel Bure, 92, 93 und 93, 94, jeweils genau 60 Tore für die Vancouver Canucks. Später dann nochmal 59 und 58 für die Florida Panthers. Und man hätte ja vielleicht so in Richtung Ovechkin auch gehen können. Da habe ich auch nochmal nachgeschaut. 2007, 2008 hat er 65 gemacht. Das ist bisher sein Rekord. Und in der Saison darauf dann 56. Also ganz knapp dran.
Der kann ja nix, der Junge.
Gescheitert, ja. Aber wenn man das insgesamt, ich habe mir das nochmal genau angeschaut und das wird der Franz jetzt auch wieder freuen. Wenn man sich insgesamt anschaut, Ovechkin insgesamt einmal 60 oder mehr eben. Mit den 65 und 6 mal 50 oder mehr, also da sind die 60 natürlich mit dabei, die 65 mit dabei, also 6 mal 50 oder mehr. Bure 2 mal 60 oder mehr, aber insgesamt nur 5 mal 50 oder mehr. Und insgesamt hat Ovechkin jetzt schon mehr als Pavel Bure gemacht hat, nämlich Ovechkin steht da momentan bei 509 und Bure bei 437. Schwere Frage, ich hätte im ersten Moment hätte ich vielleicht dann noch auf Selanne oder so getippt, aber der hat es auch nicht geschafft, also nicht als letzter zumindest. Und aber Lemieux ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Ich schaue jetzt gleich mal, wenn ihr dran seid, hole ich mir die Statistiken von Lemieux und von Gretzky dann auch nochmal. Das ist meine Frage an Ansgar. Jetzt, Ansgar, bist du dran in Richtung Franz.
Ja, Franz, wir haben am Anfang über John Scott geredet und die Enforcer-Era, die jetzt langsam zu Ende geht. Jetzt die Frage an dich. Welches Team hat denn Stand heute die meisten Fighting Majors gesammelt diese Saison?
Puh. Das ist, ja. Das ist gar nicht so einfach. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht und werde jetzt einen Tipp abgeben. Aber ohne Begründung. mein Tipp lautet Calgary Flames.
Calgary Flames hat, die haben tatsächlich erst 14 Fighting Majors geholt und sind damit auf Platz 17. Insgesamt sind die Fighting Stats ja auf einem All-Time-Low. Bislang gab es in dieser Saison erst 235 Fights. Und auf Platz 1 mit 30 Fighting Majors die Anaheim Ducks. Vor allem dank Chris Stewart, der alleine für 7 verantwortlich ist.
Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht getippt und ich hätte überhaupt keine Idee gehabt, weil das zeigt aber doch eigentlich auch, wie unwichtig Fighting geworden ist mittlerweile. Ist eigentlich auch ganz schön. Bevor Franz mir die letzte Trivia-Frage stellt, kann ich euch sagen, dass Wayne Gretzky Back-to-Back 60 Tore zuletzt hatte 84-85, also 85 hat er 73 gemacht. Da hat er nämlich viermal, also natürlich 92 damals, der absolute Rekord immer noch in der Saison 81-82, dann 71-87-73. Das waren dann viermal in Folge, praktisch 60 oder mehr. Aber dann nie mehr Back-to-Back 60 oder mehr. 87 nochmal über 60 Tore geschossen, aber in der Saison drauf nur 40. Also, das heißt zuletzt 84, dann Lemieux hat es nie geschafft. Doch, hat es auch geschafft. 88, 89, also nochmal später. 70 und dann 85. Später dann nochmal 69, jeweils zweimal, aber nicht back-to-back. Dann hat er aber zwischendrin auch eine Saison mal fast verpasst mit nur 22 Spielen. Da hätte er es vielleicht auch geschafft. außenrum. Knapp, ne? Nein, aber 22 Spiele mal und in den 22 Spielen 17 Tore. Also wenn du das mal knapp 4 nimmst, dann wäre das auch schon wieder an die 60 hingegangen.
Eigentlich hat er auch in den 22 Spielen auch 60 Tore schaffen können.
Fast. Also der hat es dann zuletzt 89 geschafft, also das wäre dann der letzte. Und bei, also der letzte Vorbuche wahrscheinlich. Und bei Selanne, ja, 76 in der ersten Saison. Und dann waren halt die nächste Saison waren dann nur 25. Und dann hat er nochmal 51 und 52 gemacht für die Anaheim Ducks. Und ich hätte gedacht, dass er noch ein zweites Mal die 60 geknackt hat. Hat er nicht geschafft. Er hat nur einmal die 60 geknackt. 76 Tore in der Saison 1992, 93 für die Winnipeg Jets. Bis heute Rookie-Rekord. Und dann nie wieder die 60 geknackt. Das also als Ergänzung zu meiner Frage als Ergänzung zu Ansgars Frage hätte ich noch sagen können, wenn Randy Carlyle immer noch Trainer der Toronto Maple Leafs wäre die Frage leicht zu beantworten gewesen.
Dann wären es immer noch Colton Warren, Fraser McLaren, ja, genau, die mit beiden, mit vier genau Fäusten vorweg marschieren.
Mittlerweile wahrscheinlich in der zweiten Reihe dann spielen würden.
Fraser McLaren auch in erster Reihe Center eigentlich, oder?
Also, Pavel Bure zuletzt zweimal in Folge, also Back-to-Back 60 plus erzielt. Die Anaheim Ducks, die meisten Fighting Majors. Und jetzt die letzte Frage. Bitte tick-tack ein anderer. Franz, du vielleicht dann von Franz Büchner an mich.
Ja, meine Frage geht's, nee, ist tatsächlich ähnlich, also ähnlich wie die erste Frage, wie deine eigene, Christoph. Deswegen mal schauen, ob du da einen Vorteil hast in deiner Vorbereitung. Aber wir haben uns nicht abgesprochen, deswegen stelle ich die Frage jetzt einfach trotzdem. Wir hatten ja schon gehört, Ovechkin, er hat in dieser Saison die 500-Tore-Marke geknackt, hat mittlerweile 509 und ist damit bester Russe, der in der NHL auf Torejagd gegangen ist. Wer ist denn die Nummer 2 der russischen Spieler in der NHL, was die erzielten Tore angeht? So.
Tick-tack, 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 tick-tack,
tick-tack. Jetzt habe ich ja schon geschaut und weiß ja, dass Bure relativ nah dran ist mit irgendwie, ich schaue jetzt nicht mehr auf meinen Zettel, aber 437, glaube ich, habe ich gesagt. Und Ovechkin 509. Jetzt ist natürlich dann die Frage, ob da noch einer dazwischen ist. Und ich hätte sofort, also wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich irgendwie Sergei Fedorov gesagt. Also ich würde jetzt zwischen Fedorov und Bure wählen, obwohl ich mir dann vielleicht auch wieder überlegen würde, vielleicht hat Fedorov gar nicht so viele Tore geschossen, aber da war er eher so ein bisschen der Playmaker und vielleicht Vorlagen. Aber ich nehme trotzdem Sergei Fedorov als der Russe mit den zweitmeisten Toren hinter Alex Ovechkin.
Und das ist richtig.
Yes!
Sergei Fedorov, 483 Tore. Allerdings hat er dafür auch über 400 Spiele mehr gebraucht als Alex Ovechkin. Auf Rang 3 übrigens Alexander Mogilny,
ja,
473, und dann Pavel Bure auf der 4 mit den angesprochenen 437 Toren.
Stimmt, Mogilny ist auch noch voll mit dabei. Schauen wir bei Mogilny auch noch mal kurz, wie das mit dem Back-to-Back, weil der hatte auch mal, das ist einer von den der wenigen Europäer, die die 60 geknackt haben. Sehr schöne Trivia, ah, super. Nächstes Mal vielleicht zwei jeder, oder? Sehr schön. Mogilny, genau, der hat nämlich 76 gemacht in der Saison 92-93 für die Buffalo Sabres und dann ist er nie wieder an die 60 hingekommen. Also die 60, klar, in den 80ern da Gretzky und Lemieux natürlich, aber in den 90ern da nochmal 60 zu machen, das ist schon herausragend. Wirklich herausragend. Sehr schön, vielen Dank. Das war der Vorcheck mit Trivia zum Abschluss. Und ihr hörtet Franz Büchner von Sport 1. Auf Twitter findet ihr ihn unter @franzbüchner mit UE. Danke dir, Franz.
Ja, gerne.
Und Ansgar Löcke von Ansgar Löcke auf Twitter @ansgarius_90. Danke, Ansgar.
Gerne doch.
Ich bin Christoph Fetzer, @fetzi6 auf Twitter. Sag danke fürs Zuhören, fürs Mitraten. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.